Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wer hat auf der Buchmesse aus dem Roman von Adana Schibli lesen lassen? Was versteht die neue Chefin der Donau-Eschinger Musiktage unter Kollaboration? Und wer ist für das Performance-Kollektiv Signa im 13. Jahr? Themen dieser Stunde. Mit dem Deutschen Buchpreis für Tonio Scharringer ging es in Frankfurt am Main am Montag los. Morgen wird Salman Rushdie der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels überreicht. Dazwischen die Messe mit mehr als 90 Ländern, einstimmiger Verurteilung des Hamas-Terrors, aber auch Streit und Empörung. Unsere Literaturredakteurin Stefanie von Oppen ist weiterhin in Frankfurt. Dass die palästinensische Schriftstellerin Adana Schibli den Litprom-Preis gegen ihren Wunsch nicht auf der Messe erhalten hat, berichtete als erste die New York Times und das noch vor der Eröffnung der Messe. 600 internationale Autorinnen und Autoren solidarisierten sich mit ihr. Es folgte die umstrittene Rede von Slavoj Žižek. Worüber, haben Sie wahrgenommen, wurde in diesen Tagen am meisten diskutiert?
Ja, also es lässt sich irgendwie schwer beurteilen. Klar ist aber, dass beide Themen immer wieder aufkamen, sobald man irgendwo im Gespräch war. Auf der Messe war auf jeden Fall natürlich zu beobachten, dass Israel als Messeauftritt absolut fehlte. Also es gab da, wo normalerweise der Stand gewesen wäre, ein Gedicht des deutsch-israelischen Autors Yehuda Amchai, das hieß »Der Durchmesser der Bombe«. Und das hatte irgendwie schon auch so einen ganz eigenen, ja, verbreitete so eine ganz eigene Atmosphäre. Und die Autoren aus Israel blieben natürlich weitgehend weg. Allerdings habe ich tatsächlich einen getroffen, gestern bei der Verleihung des Deutschen Jugendbuchpreises, Oren Lavi. Der sagte mir dann aber, dass er am liebsten sofort wieder zurückfliegen würde, weil er das Gefühl hatte, vor Ort sein zu müssen. Dann gab es natürlich diverse Veranstaltungen, die schnell organisiert worden waren. Und am eindrücklichsten bleibt mir in Erinnerung die Veranstaltung am Mittwoch, Sorge um Israel, worüber wir auch berichtet haben. Aber ich würde trotzdem gern noch mal einen O-Ton daraus hören wollen, nämlich den von Doron Rabinovici.
Wir lebten auch in der Diaspora mit dem Bewusstsein, nie wieder. Und Israel hat nicht nur eine Sicherheit als Illusion, sondern eine tatsächliche Selbstbewusstsein gegeben. Und dieses Selbstbewusstsein, dieses nach 45, du kannst Jude sein, auch außerhalb deines Hauses und stolz, das hat einen Knacks bekommen. Damit werden jetzt gerade jüdische Gemeinden intern konfrontiert. Damit beschäftigen sie sich gerade. Deswegen wollen sie hören, Existenzrecht Israels, weil die jüdische Existenz seit Jahrhunderten, auch hier, wo wir jetzt gerade sprechen, in Zweifel gezogen worden ist.
Das ist also der O-Ton von Doron Rabinovici. Ja, und natürlich war die Diskussion um Adana Schibli weiterhin sehr präsent. Und da hat der PEN Berlin heute kurzfristig eine Lesung organisiert, übrigens als Ersatz für eine abgesagte Veranstaltung mit Slavoj Žižek. Und da lasen unter anderem Sascha Salzmann, Eva Menasse, Thomas Dutan-Dreifuß und Deborah Feldmann aus dem Buch von Adana Schibli eine Nebensache. Und da wurde einmal mehr deutlich, dass man diesem Buch keinen Antisemitismus vorwerfen kann. Diese Lesung wurde eingeführt von dem Co-Vorsitzenden von PEN Berlin, Denis Yücel, und der entgegnete denen, die sagen, dass palästinensische Stimmen nicht gehört werden.
Tatsächlich sind palästinensische Stimmen seit dem 7. Oktober auf der Straße zu hören. Oft auf eine unerträgliche Weise, fast immer in einer radikalen, unversöhnlichen. Was meines Erachtens fehlt, ist etwas anderes. Was fehlt, sind palästinensische oder arabische Stimmen, Intellektuelle, Künstler, Aktivisten, die auf die Ereignisse in Israel und Palästina natürlich einen anderen Blick haben als, sagen wir, das Feuilleton der Taz oder die Meinungsseite der FAZ. Die aber ihre Stimme erheben für eine friedliche Koexistenz von Israelis und Palästinensern, für Mäßigung, für Austausch gegen Hass und Gewalt.
Denis Yücel heute auf einer Diskussionsveranstaltung auf der Messe in Frankfurt. Angesichts der Situation im Nahen Osten, der Diskussion hier in Deutschland und des Krieges in der Ukraine, wie haben Sie in diesen Tagen Veranstaltung und Stimmung an den Verlagsständen erlebt?
Ja, es gab einen großen Stand mit Büchern aus der Ukraine und es hat mich sehr erstaunt, wie viele Verlage da vertreten waren und wie die ukrainischen Verlage offensichtlich wirklich kämpfen, weiterzumachen und das Interesse an Literatur ist offensichtlich auch weiterhin sehr groß, bei allem Schrecken des Krieges oder vielleicht auch gerade deswegen. Und bei einer Veranstaltung, die vom Gastland Slowenien organisiert war, saß auch Oksana Zabuschko, die Bestsellerautorin von Feldstudien über ukrainischen Sex. Und interessanterweise erzählte sie, dass derzeit sehr viele Bücher aus Ex-Jugoslawien übersetzt, also aus dem Serbisch-Kroatischen übersetzt würden und auch gelesen, weil nämlich das Thema Krieg in vielen dieser aktuellen Bücher verarbeitet wird, also offensichtlich damit ein großes Interesse in der Ukraine findet. Und wenn man sich die Veranstaltung am Ukraine-Stand ansah, hatten sie fast alle einen Bezug zur blutigen Geschichte und Gegenwart dieses Landes. Das klingt erstmal deprimierend, aber wenn man diese Ukrainer auf der Bühne erlebte, zeigten sie eigentlich alle diese unglaublich beeindruckende Entschlossenheit und Kraft, die wir ja alle immer wieder wahrgenommen haben. Also auch das war ein absolut eindrücklicher Auftritt auf der Messe.
Da stellt sich jetzt natürlich die Frage bei all den aktuellen Themen, wohin war denn das Gastland Slowenien gerutscht?
In der Tat schien es mir gerade in den ersten Tagen so, dass es wirklich sehr in den Hintergrund geraten war. Vor allem waren einige der Organisatoren des Gastlandauftritts sehr verärgert über Superstar Slava Žižek, der seinem Land einen wirklichen Bärendienst erwiesen hat bei eben dieser Eröffnungsveranstaltung, die Sie ja vorhin schon erwähnt hatten. Aber gestern und heute hatte ich den Eindruck, dass dieser wunderschöne Pavillon dann doch gut besucht war. Dort gab es auch tolle Veranstaltungen mit Maja Hadalab, Drago Janša, Anna Marwan, um nur einige zu nennen. Und es gab auch wirklich interessante Panels zu Themen aus Geschichte und Gegenwart des Landes. Und jeden Morgen konnte man in der ersten Stunde, also von 10 bis 11, eine slowenische Dichterin oder einen Dichter kennenlernen, weil Lyrik in Slowenien offensichtlich eine riesige Rolle spielt. Und da bin ich zum Beispiel sehr gerne so als Tageseinstimmung hingegangen. Und das war auch wirklich gut besucht immer.
Blieb es denn auch bei einer wohlwollenden Betrachtung, dass Tonio Schachinger den Deutschen Buchpreis gewonnen hat? Oder war das dann doch auch eine kritische Angelegenheit?
Ja, die Verleihung des Deutschen Buchpreises an Tonio Schachinger für seinen Roman Echtzeit war nicht ganz unumstritten, wobei ich diesen Roman tatsächlich hervorragend finde, nur ist er vielleicht nicht politisch genug gewesen, wie was manche Kritiker auch angemerkt haben. Aber Tonio Schachinger hatte gut zu tun. Es gab aber auch noch viele weitere Preise auf der Buchmesse, den schon genannten Jugendliteraturpreis zum Beispiel, der auch zum Teil sehr politisch entschieden worden ist. Und dann gab es noch den Preis der Hotlist. Da gewann das Buch einer mexikanischen Autorin, Victoria Gerber Bicecci, in dem es um die argentinische Militärdiktatur geht.
Um beim Politischen zu bleiben, warten jetzt alle auf Salman Rushdies Rede morgen in der Paulskirche oder sind die meisten inzwischen erschöpft auf dem Weg nach Hause?
Viele Fachbesucher sind offensichtlich schon Freitag abgereist. Und auch heute sah ich schon viele, viele Rollkoffer, sodass ich auch schon langsam Heimweh bekomme. Aber ich gehe auf jeden Fall morgen noch in die Paulskirche und freue mich auch sehr darauf. Ich habe ja bei einer Pressekonferenz schon kurz Salman Rushdie live erleben dürfen. Und das war schon einfach sehr eindrucksvoll. Und ich bin wirklich absolut gespannt auf die Rede, die er morgen halten wird.
Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion mit ihrer Bilanz der Frankfurter Buchmesse. Das weltweit älteste Festival für neue Töne, das sind die Donaueschinger Musiktage. 1921 gegründet und seitdem von Männern geprägt, hat die Musikwissenschaftlerin Lydia Rilling als künstlerische Leiterin den Stab übernommen und für ihr erstes Programm dieses Motto ausgegeben.
Das kann ein Kollektiv sein, wo alle gleichermaßen komponieren und aufführen. Das können Zusammenarbeiten zwischen Künstlerinnen, zum Beispiel der Literatur und der Musik sein, oder Composer-Performer, also Künstler, die gleichermaßen komponieren, aber auch selber auf der Bühne stehen.
Jan-Florian Fuchs ist für Fazit seit Donnerstag in Donaueschingen, um die 23 Uraufführungen zu hören, die bis einschließlich morgen präsentiert werden. Kollaboration, was heißt dieses Schlagwort von Lydia Rilling ganz praktisch?
In diesem Wort ist auch Labor drin und natürlich ist das hier immer ein Laboratorium für neue Klänge, um eben Dinge auszutesten, nicht nur kompositorisch, manchmal auch durchaus akustisch in verschiedenen Sälen, aber dieser Begriff der Zusammenarbeit spielt hier eine große Rolle. Es gibt Kollektive, es gibt zum Teil dann auch in einem Projekt etwa eine Komponistin jeweils und eine Autorin, die hier auftreten, also sehr viel in diese Richtung des Zusammenarbeitens, des Zusammenwirkens. Und wir haben ja, was doch etwas ungewöhnlich ist, eine Frauenquote von ungefähr 70%, was die Komponistinnen eben hier betrifft. Das ist keine Idee von Lydia Rilling, die das unbedingt durchziehen will aus Quotengründen. Sie ist gegen eine Quote. Aber sie sagte eben, naja, es hat sich jetzt so ergeben und in dem Jahr wird es so sein. Das wird nicht für alle Jahre jetzt gelten. Und letztendlich ist es aber natürlich auch völlig korrekt, weil wir brauchen nur in die letzten Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte zu schauen, dann haben wir natürlich einen unglaublichen Männerüberschuss hier gehabt auf der künstlerischen Seite.
Wie definiert Lydia Rilling die Rolle der Zuhörer? Das hat sie ja auch besonders betont.
Ja, das ist in einigen Formaten hier zu erleben. Es gab etwa ein Projekt, ein sehr langes Projekt, bei dem verschiedene Lautsprecherbatterien immer wieder umgestellt wurden und die Zuhörerinnen und Zuhörer, sie konnten sich da bewegen, sie konnten sich auch hinlegen. Also man ist da sehr frei in der Rezeptionshaltung und das gab es durchaus in dem ein oder anderen Projekt, wo man konfrontiert wurde mit also unterschiedlichen Raumsituationen und man darauf dann ja schon ein bisschen aktiv reagieren muss. Also wo setze ich mich hin oder eben in dem genannten Fall bewege ich mich durch den Raum. Das ist jetzt nicht völlig neu, aber das ist etwas, denke ich mal, so wie ich Lydia Rilling kenne, was in den nächsten Jahren noch ausgebaut wird, dass man aus dem traditionellen Konzertformat noch weiter rauskommt.
Sie haben auch heute Abend schon viel Musik gehört. Was sind denn bislang die bemerkenswertesten Momente für Sie?
Es ist erstmal, wenn man es versucht, inhaltlich auf einen Punkt zu bringen, erstaunlich ruhig, entspannt und meditativ zugegangen in vielen Konzerten. Also sehr viele Liegetöne, sehr viele eigentlich meditative Klangwelten, auch Klangwellen, die einen da umgeben haben. Ein bisschen überraschend, eher vielleicht ein Zufallsprodukt oder ist es ein neuer Trend, das muss man noch abwarten. Ich fand ein Stück recht gut von Sarah Gloynaritsch, Sugarcoating Nummer 4. Das war eines der interessanteren Werke, die auch nicht so sehr in diesem fast schon minimalistischen Fahrwasser sich bewegen, was wir hier erlebt haben. Zu dem Thema der Kollaboration gibt es etwas zu erwähnen, nämlich Felicitas Hoppe, die Büchner-Preisträgerin, die Autorin, hat zusammen mit der Komponistin Iris Terschiphorst ein Stück kreiert unter dem Namen Was wird hier eigentlich gespielt? Und so klingt das. Es ist ein kleiner Eindruck.
Hallo Leute, es brennt! Ah, wie Achtung, der Kammerton brennt! Und schon wieder kommt das doppelte Ärmchenempor und greift nach dem Taktstock. Hallo Leute, wer jetzt nicht rennt, der verbrennt. Wer jetzt nicht singt, der verklingt. Vertrocknet, verdurstet. Steht nie wieder auf!
Da war jetzt zu hören, in diesem Fall noch Salome Kammer, die hier performt hat, auch viel getanzt hat. Wir haben vielleicht erkannt, dass es sich um ein Märchen handelt. Das ist das Kind, die Hand kommt da aus dem Erdreich heraus. Das Ganze wird aber von Hoppe, die selber auch eben auf der Bühne ist und selber auch performt, spricht und ein bisschen spielt, wird eben verschaltet mit allerlei, ja eigentlich popkulturellen, neu mythologischen Anklängen, würde ich das mal formulieren. Es wird am Ende dann sehr, sehr banal. Es werden dann Popsongs zitiert. Und das Ganze wird dann regelrecht tanzmäßig aufgerüstet. Also mit vom Ensemble Ascolta zwar sehr gut gespielt, aber letztendlich ein bisschen zu flach. Wie mir überhaupt aufgefallen ist, der Bezug eben zur Popkultur, der ist doch in einigen dieser Werke zu erleben gewesen. Und Lydia Rilling, sie sagte, dass sie ja auch die Genres durcheinander wirbeln möchte. Das gab es auf jeden Fall bisher.
Jetzt haben Sie mir vorab gesagt, Sie hätten zwei Musikausschnitte für uns. Das heißt, es ist noch einer auf Lager und das ist was?
Oh ja, denn wir kommen noch auf etwas, was Wolfgang Riem mal nannte, die Gartenzwerge der neuen Musik. Damit ist gemeint die Klangkunst. Das sind Klanginstallationen. Und da geht man dann an verschiedene Orte. Und in diesem Fall lohnt sich besonders, das gibt's bis morgen Abend auch noch, die Orangerie in Donaueschingen. Da haben Rie, Nakajima und Pierre Berthet ein wunderbares Projekt gemacht. Das heißt Dead Plants and Living Objects. Auch hier ein kleiner Eindruck, bevor ich das Ganze dann erläutere. Ja, was soll das Ganze? Wir kommen in diese Orangerie rein und was erleben wir? Wir sehen ein paar Stühle, da sollen wir uns draufsetzen. Wenn wir uns setzen, dann fangen alle möglichen eigentlich vorgefundenen Gegenstände, Becher, Steine, Schalen, fangen an zu klingen und zu schwingen. Das ist wirklich ganz liebevoll gemacht und hat aber einen großen Reiz und es sind wirklich unerhörte Klänge, die wir da erleben. Also das ist auch etwas, was die Niederschwelligkeit des Festivals betont, weil da kann auch das Donaueschinger Publikum das hier nicht Karten zahlen möchte, kann da gratis reinkommen. Ist, wenn man so will, auch was für die ganze Familie. Und das Schöne ist eben, es ist nicht platt. Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken und es hat einfach einen großen sinnlichen und ästhetischen Reiz.
Sie haben es gesagt, auch an diesem Sonntag kann man noch Konzerte erleben. Wie lautet denn jetzt schon mal Ihr Fazit dieses Jahres unter Lydia Rilling?
Es ist so ein bisschen gemischt aus meiner Sicht. Wie gesagt, es gab ein paar Sachen, die mir dann zu gleichförmig klangen und zu wenig komplex. Es sind allerdings ein paar Werke auch noch von dem Vorgänger Björn Gottstein von Lydia Rilling hier zur Aufführung gekommen. Welche weiß man nicht ganz genau. Also ich denke, der erste vollgültige Jahrgang wird im nächsten Jahr sein. Aber ich habe eben, was die Klangkunst und ich würde sagen, ein halbes Dutzend Uraufführungen betrifft, bin ich auf jeden Fall auf meine Kosten gekommen.
Musikkritiker Jörn-Florian Fuchs über die Donaueschinger Musiktage, die morgen zu Ende gehen. Hier ist die Kultur vom Tag. Spätmittelalterliche niederländische Malerei, deren Begründer und König war Jan van Eyck, dessen Credo es war, so wirklichkeitsgenaue wie perfekte Bilder zu schaffen. Die Gemäldegalerie Berlin bietet ihren Besuchern jetzt die Möglichkeit, sich ganz in seine Arbeiten zu vertiefen. Elena Gorges über Technik, Details und Präsentation.
Der Ausstellungsraum ist eine dunkle Halle mit schwarzen Wänden. Mittig am hinteren Ende des Raumes ziehen zwei große Leinwände die Besucher an. Jeweils 2,5 Meter breit und 4 Meter hoch sind sie. Aus Musikboxen spielt Cellomusik. Mystisch wirkt das. Auf den Leinwänden erscheinen digitale Projektionen in Hochauflösung der 20 Gemälde von Jan van Eyck, die es weltweit noch gibt. Zuerst werden sie als Ganzes angeworfen. Zum Beispiel eine Maria mit Jesus als Baby auf dem Arm. Sie steht in einer lichtdurchfluteten gotischen Kirche. Im Maßstab zur Kirche erscheint Maria überlebensgroß. Plötzlich leuchten einige Stellen hell auf. Jetzt können die Besucher in ein Rechteck treten, das auf dem Fußboden markiert ist. Indem sie sich für eine Position entscheiden, können sie bestimmen, welcher Teil des Bildes herangezoomt wird. Der Kunsthistoriker und Kurator der Berliner Ausstellung, Stefan Kemper-Dick, erklärt, warum das ausgerechnet bei Jan van Eyck zum Aha-Effekt führt.
Denn Sie werden feststellen, bei der Projektion, dass mitunter, wenn die höchste Vergrößerungsstufe erreicht ist, Sie fast wandfüllend auf der Projektionsfläche ein Detail sehen, was im Original nur vielleicht 6 Millimeter breit ist. Und das Interessante ist nun, dass die Bilder selbst bei dieser höchsten Vergrößerungsstufe immer noch ungemein überzeugend sind.
Plötzlich sieht man Edelsteine auf der Krone Marias und in anderen Gemälden Schweißperlen, die das Gesicht herunterrinnen, Geröll, das am Wegesrand liegt, oder den weißen Mond am hellblauen Taghimmel.
Und Sie sehen dann einzelne Pinselstriche, da kommt also etwas auf, was Sie aus weit späterer Kunst kennen, meinetwegen von Rembrandt oder noch später all dem, was mit Manet beginnt und so.
Die digitalen Projektionen waren vor 3 Jahren schon einmal in Brüssel zu sehen. Entwickelt hat sie das dortige Zentrum für schöne Künste, der Beaux-Arts, und das Königliche Institut für künstlerisches Erbe. Sie ermöglichen es dem Betrachter zu verstehen, warum Jan van Eyck als der König unter den Malern gilt.
Er hat, und das ist sicherlich seine große Leistung, es geschafft, das Sichtbare, die Lichteffekte in der gegenständlichen sichtbaren Welt in Malerei zu übertragen. Hört sich einfach an. Manche Menschen glauben auch, man müsste das, was man sieht, ja nur abmalen. Ich kann da nur sagen, versuchen Sie es mal.
Jan van Eyck musste Grundlagenarbeit schaffen, beobachten, was für Farben und Helligkeiten den Eindruck eines Gegenstandes ausmachen. Damit begründete er die naturalistische niederländische Malerei.
Das hat er als Pionier getan und mit einer Perfektion, wie sie danach eigentlich praktisch gar nicht wieder erreicht worden ist.
In Brüssel waren die Zooms auf Jan van Eycks Gemälde ohne Originale zu sehen. Die Gemäldegalerie in Berlin allerdings besitzt 3 van Eycks, 2 Gemälde aus seiner Werkstatt und 4 Kopien. Die meisten der Bilder sind kaum oder nicht größer als ein DIN A4 Format. In einem offenen Raum, rechts vor den digitalen Leinwänden, hängen sie kunstvoll ausgeleuchtet, so klein und doch so bezaubernd, wie zum Beispiel die Madonna in der Kirche. Hier ist es nun endlich möglich, mit angebrachten Lupen die kleinsten Details selbst zu entdecken. Einem Gemälde so nahe zu kommen, ist ein Privileg, das sonst nur Restauratoren vorenthalten ist. Es ist nur konsequent, dass die Ausstellung den Restaurierungsprozess, der sonst im Verborgenen bleibt, in einem dritten, offenen Raum auf Schautafeln ans Licht bringt. Sandra Stelzig ist eine der Restauratorinnen. Sie hat die alten Schutzschichten, die sogenannten Firnisse, die grau geworden waren, entfernt und beschädigte Stellen retuschiert.
Die werden dann erst mit einer weißen Kittmasse gefüllt, damit man die einfach wieder plastisch aufgefüllt hat, die Lücke geschlossen ist sozusagen. Die Oberflächenstruktur wird dabei ein bisschen imitiert und dann wird sie farblich eingeglichen, eingetönt, dass man sie optisch nicht mehr wahrnimmt.
Heutzutage wird nur mit Materialien und Farben gearbeitet, die für spätere Generationen wieder leicht herauslösbar sind. Ist es jetzt nur noch zu 95% ein van Eyck? Und zu 5% entstellt sich?
Nein, das ist Jan van Eyck auf jeden Fall. Aber nach einer Restaurierung kennt man wirklich jeden Riss und jede Unebenheit und jeden Zipfel des Bildes so genau, dass man natürlich schon eine sehr persönliche Beziehung auch zu einem einzelnen Bild dann aufbaut. Und wenn man an dem Porträt so lange arbeitet, führt man manchmal auch kleine Zwiegespräche mit denjenigen. Das entwickelt sich manchmal schon.
Mit dem Künstler?
Nee, eher mit dem Dargestellten, wenn man so Auge in Auge am Mikroskop sitzt.
Mit dem Dreiklang aus Werkstatteinblick, digitaler Projektion und Originalgemälden entfesselt die Ausstellung die Faszination neu, die seit Jahrhunderten von diesem Künstler ausgeht.
Bis zum 3. März Zoom auf van Eyck, Meisterwerke im Detail in der Berliner Gemäldegalerie. Weiter geht's mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Frankreich ist das Schloss Versailles wegen einer Bombendrohung erneut evakuiert worden. Nach Abschluss der Sicherheitsüberprüfung konnte es am Nachmittag wieder geöffnet werden, wie die Touristenattraktion bei Paris mitteilte. Es handelt sich um die 6. Schließung des Schlosses innerhalb von 7 Tagen wegen einer Drohung. Obwohl bereits ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, halten die Drohungen an. In den vergangenen Tagen waren von Bombendrohungen auch hunderte Schulen in Frankreich und immer wieder auch Regionalflughäfen betroffen. Hinter etlichen der Drohungen stecken nach Erkenntnis der Behörden junge Leute. Das Pergamonmuseum in Berlin erlebt kurz vor seiner jahrelangen Schließung wegen Sanierungsarbeiten noch einmal einen großen Publikumsandrang. Lange Warteschlangen bildeten sich vor dem Museum, das ab kommenden Montag geschlossen wird. Tickets für Besucher gibt es schon lange nicht mehr. Die Öffnungszeiten wurden mehrfach verlängert, nun hat das Museum noch von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Das Pergamonmuseum ist eines der beliebtesten deutschen Museen. Für mindestens 4 Jahre bleibt es komplett geschlossen. Die US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA hat eine Erklärung zu ihren Halloween-Kostümregeln für streikende Schauspielerinnen und Schauspieler veröffentlicht. Dabei geht es um einen Leitfaden, der dabei helfen soll, Werbung für bestreikte Arbeiten zu vermeiden. Dieser besagt, dass sich Schauspieler an allgemeinen Kostümideen wie etwa Geist, Zombie oder Spinne halten sollen und nicht an spezifische Charaktere, die unbeabsichtigt für den Inhalt eines bestreikten Studios werben könnten. In der Erklärung dazu heißt es, man streike seit fast 100 Tagen aus wichtigen Gründen. Die oberste Priorität der Gewerkschaft sei es, die Studios wieder an den Verhandlungstisch zu bewegen, um einen fairen Abschluss für die Mitglieder zu erreichen und die Branche wieder in Gang zu bringen.
Fazit:
Julian Assange, der WikiLeaks-Gründer. Gerade hat er sich zu Wort gemeldet als Unterzeichner eines offenen Briefs für die Meinungsfreiheit. Seit über 10 Jahren ist der 52-Jährige ein Gefangener. In London sitzt er inzwischen ein. Auch US-Präsident Biden hat von der Anklage wegen Geheimnisverrats nicht Abstand genommen. Assange drohen für Fakten über amerikanische Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak bis zu 175 Jahre Gefängnis. Morgen zeichnet die Akademie der Künste Berlin ihn mit dem Konrad-Wolf-Preis aus. In der Jury saß Nele Hertling, ehemalige Berliner Theaterintendantin und Vizepräsidentin der Akademie. Guten Abend.
Guten Abend.
Soweit ich das überblicke, ist es der 12. Preis, seit Assange nicht mehr in Freiheit ist. Was hebt die Jury des Konrad-Wolf-Preises in ihrer Begründung hervor?
Uns geht es oder mir geht es, weil wir sind eine Dreier-Jury. Wir haben uns in guter, langer Diskussion zusammengefunden und auf Julian Assange geeinigt. Für mich ist immer wieder der wichtigste Punkt, dass auch Kultur und Kunstinstitutionen eintreten müssen für die Freiheit von Rede und Meinung. Und das ist in diesem Fall natürlich ganz besonders wichtig. Und wir haben deswegen auch den Konrad-Wolf-Preis, der ja zurückgeht auf den Filmregisseur der DDR, der durchaus dort auch kein Regimekritiker war, aber auch sich doch sehr in seiner ganzen künstlerischen, politischen Tätigkeit für Aufrichtigkeit und Freiheit eingesetzt hat, hatten wir das Gefühl, dieses ist ein wichtiger Moment, gerade jetzt, wie Sie sagen, um Julian Assange eben auch aus der Kultur heraus zu ehren und ihm deutlich zu machen in der Öffentlichkeit, da ist etwas notwendig, was die Gesellschaft braucht, nämlich der Kampf um Meinungsfreiheit.
Das heißt, er ist auch nicht vergessen.
Ich glaube, er ist nicht vergessen. Es gab sicher Zeiten, wo er im öffentlichen Bewusstsein etwas weniger präsent war. Aber in letzter Zeit mehren sich eigentlich die Zeichen, dass auch Politiker, Medien doch wieder auf sein Schicksal aufmerksam machen, zumal es ja wirklich in der Schwebe hängt, was daraus wird, gerade jetzt in der akuten Zeit.
Nochmal auch die Frage aus Ihrer persönlichen Sicht. Das ist keine originelle Frage. Sie ist schon vielfach gestellt worden. Was ist der entscheidende Faktor, weshalb der Auslieferungsantrag der USA auch unter Präsident Biden nicht zurückgezogen wird?
Ja, das ist natürlich immer wieder schwer zu sagen. Die Politik duckt sich ein wenig weg. Das ist ja auch in Deutschland so. Das ist in den USA so. Das war in England so. Es ist offensichtlich für Politiker sehr schwer zuzugeben, dass hier etwas veröffentlicht wurde, was deutlich macht, dass Politik gravierende Fehler machen kann, die Menschenleben zerstören. Und ich glaube, das ist immer noch der Grund, weshalb Politik sich scheut, sich hier klar zu positionieren.
Wenn Sie sagen, der Konrad-Wolf-Preis aus den Reihen von Kunst und Kultur in Deutschland ist dann also einmal mehr eine Protestnote gegen die Bundesregierung oder an die Bundesregierung?
Auch unter anderem ist natürlich eine Ehrung für Assange, aber er macht nochmal deutlich und die Akademie der Künste hat sich auch mit ihrer Präsidentin Janine Meerapfel in den letzten Wochen und Monaten immer wieder dazu geäußert, wirklich auch nochmal ein Appell an die politisch Verantwortlichen, hier ein Menschenleben nicht untergehen zu lassen aus Gründen, die wirklich absolut so nicht nachzuvollziehen sind.
Gibt es Antwort?
Kaum.
Julian Assange hat gerade eine Erklärung unterzeichnet für die Meinungsfreiheit. Berichte über seinen Gesundheitszustand sind ja seit Jahren erschreckend. Haben Sie, hatte die Jury, hat die Akademie zu ihm Kontakt?
Über die Frau. Die Frau wird ja auch den Preis entgegennehmen am Sonntag in der Akademie und direkten Kontakt gibt es so natürlich nicht.
Gibt es nicht, aber das heißt natürlich auch, dass wenn die Politik zusammen, wie Sie sagen, mit Kunst und Kultur nicht hartnäckig bleiben, was gilt es dann, so Böses ist, zu prognostizieren?
Ja, die Auslieferung droht, das ist gar keine Frage. Es sind ja eigentlich fast alle legalen Mittel ausgeschöpft. Es geht jetzt um Entscheidungen von Politikern in den USA natürlich. Und wenn das negativ ausgeht, wissen wir alle, es ist ja öffentlich bekannt genug, wird er zu 175 Jahren Gefängnis verurteilt in den USA. Und das muss man ja nicht kommentieren.
Aber haben Sie den Eindruck, wenn wir die Zeit, in der Assange sein Leben nicht in Freiheit verbringen konnte, also über 10 Jahre zurückschauen, dass der Kampf für die Meinungsfreiheit aus allen Bereichen immer wichtiger wird, weil es immer mehr Unwahrheit und Fake gibt, gegen die eingeschritten werden muss? Also eigentlich auch die Politik ganz besonders gefragt wäre?
Ganz unbedingt. Ich meine, Fake News sind zum neuen Schlagwort geworden. Und man muss sich ja nur angucken, was in den letzten Jahren in den öffentlichen Medien auch passiert ist. Wir sehen auch die Auswirkungen, die Tendenz in ganz Europa und der Welt zu rechtsradikaleren Glauben und Interpretationen unserer Welt, die ganz sicher eben auch damit zu tun haben, dass ein Großteil der Weltbevölkerung mit falschen Nachrichten gefüttert wird. Und deswegen ist so etwas wie die Möglichkeit über Journalismus, Wahrheiten bekannt zu machen und dafür zu fechten, dass diese Wahrheiten an eine Bevölkerung kommen, damit sie kapiert und versteht, was hier passiert und sich mit mehr Macht und Verantwortung eben auch für die Freiheit von Rede und Meinung und eben auch für die Freiheit von Menschen, die verbreiten, einsetzen kann.
Sagt Nele Hertling, sie hat mitentschieden, dass der Konrad-Wolf-Preis 2023 morgen an Julian Assange verliehen wird. Vielen Dank, Frau Hertling, und einen schönen Abend.
Danke Ihnen auch. Danke sehr.
Manipulation und Machtmissbrauch. Darum ging es in der letzten spektakulären und immersiven Performance des gefeierten dänischen Kollektivs Signa. Auch die neue Produktion in Hamburg dauert 5,5 Stunden.
Stell dir dein 13. Lebensjahr vor. Du befindest dich jetzt in diesem Jahr. Du bist 12 Jahre alt. Heute fährst du in ein Ferienlager. Du kennst die anderen Kinder nicht. Du steigst in den Bus. Das Ziel der Reise ist Hasenhof. Hasenhof liegt in den Bergen. Du bist aufgeregt und still.
Unsere Kritikerin Katrin Ullmann ist seit 6:30 heute Abend in einer alten Hamburger Fabrikhalle unterwegs gewesen und jetzt am Telefon, obwohl das 13. Jahr noch gar nicht zu Ende gespielt ist. Waren Sie zu Anfang tatsächlich aufgeregt und still? Was ist das für ein Hof und gab es wirklich einen Bus?
Die letzte Frage zuerst beantwortet, es gab keinen Bus tatsächlich. Das alles ist eine Videosimulation, die einem vorgeführt wird. Man sitzt in einer Art Warteraum mit den 40 anderen TeilnehmerInnen und bekommt eben diese Geschichte erzählt, dass man auf diese Kinderfreizeit, auf diese Ferienfreizeit fährt. Und ja, ich war aufgeregt. Ich habe mich auch mit KollegInnen kurz geschlossen. Wir waren alle so zwischen nervös und freudig aufgeregt. Man weiß ja nie so genau, was einen erwartet bei Signa. Und gleichzeitig ahnt man, dass er nicht so viel Positives erwartet. Deswegen waren alle sehr still und gespannt. Und die Atmosphäre hielt sich eigentlich die ganze Zeit über.
Also ein Kinderheim. Was bzw. wer ist Ihnen da begegnet?
Am Ende muss ich gleich spoilern, man landet nicht in diesem Kinderheim. Man fährt mit diesem Bus, mit dem man nicht wirklich fährt, sondern es wird simuliert oder erzählt, dass man mit diesem Bus fährt. Der Busfahrer verschwindet irgendwann und dann verlaufen sich diese Kinder, die auf dem Weg in diese Freizeit waren, verlaufen sich in einem Dorf. Dieses Dorf hat so 10 Häuser, sind ganz schlichte Betonhäuser in diese Halle reingebaut. Das ist neblig, die Luft ist klamm, man irrt so ein bisschen umher, hat immer die Ansagen über Lautsprecher, na, du bist jetzt hier, du bist 12 Jahre alt, du weißt nicht, wo du bist, du hast dich verlaufen, es ist dunkel, das ist es auch. Und überall vor den Häusern stehen mal Bänke und in den Häusern kann man so reingucken, sitzen auch Menschen, aber es sind eher Puppen oder man meint, dass es Puppen sind, lebensgroße Puppen. Es zeigt sich dann aber, dass es zum Teil SchauspielerInnen mit Masken sind, zum Teil sind es wirklich Puppen. Und irgendwann wird man dann von einem der Spieler, also man ist in verschiedene Gruppen aufgeteilt, wird man dann in eins der Häuser geführt und wird dann mit 3 anderen MitspielerInnen zum Teil dieser Notfamilie. Also wir sind dann Notkinder, die aufgenommen werden in dieser jeweiligen Familie in den sehr, sehr schlichten Häusern mit, die ja wie so oft bei Sieg, also 50er Jahre beigebraun, im Staub der 50er Jahre, in dem ganzen vergilbten Thermoskannenatmosphäre gestaltet sind. Und da lebt man dann quasi den ganzen Abend mit dieser Familie, sage ich mal.
Was haben Sie gemacht? Mussten Sie heute Abend schon mal in den Schlafanzug und sich ins Bett legen? Was ist da passiert?
Tatsächlich wird man seine Klamotten erstmal los und es ist so eher in Süddeutschland, Österreich angesiedelt. Man bekommt Lederhosen und lange Socken und feste Stiefel. Das ist sozusagen in den Bergen spielt die ganze Geschichte. Ja, und dann kocht man das Abendessen. Ich habe schon Kartoffeln geschält heute Abend und dann ein Abendessen zubereitet mit Walter, der quasi der Hausherr war, gespielt von Josef Ostendorf. Und Erwin, Arthur Kössler persönlich, die wohnten da gemeinsam und auch eine Hertha, die Frau, die ja nicht so ganz zurechnungsfähig war, krank war. Das war, glaube ich, bin ich 100% sicher, tatsächlich nur eine Puppe. Und dann lebt man mit denen dort, frühstückt, isst zu Abend, geht heimlich eine Zigarette rauchen im Spielehaus. Man kann auf Toilette gehen, da gibt es ein Toilettenhäuschen. Wenn man sich von dem Haus selbstständig entfernt, bekommt man eine Blockflöte, damit man nicht verloren geht. Und es ist tatsächlich sehr dunkel. Mit der Blockflöte muss man sich dann quasi auch wieder orientieren. Ja, und dann wird man auch irgendwann zur Nacht gelegt. Es wird dann auch mal ein Liedchen gesungen und es werden immer wieder Geschichten erzählt rund um dieses Dorf, wie das entstanden ist, wer hier wen oder wer jemanden vorher umgebracht haben mag. Und parallel wird auch immer wieder abgefragt, wie es einem selber ging als Zwölfjähriger, wie die einzige eigentliche eigene Kindheit war, ob von Gewalt, Missbrauch beherrscht, was vorgefallen ist, ob sie glücklich war. Diese Sachen spielen natürlich dauernd und immer mal wieder eine Rolle bei den MitspielerInnen und den TeilnehmerInnen.
Sie kennen ja viele Siegner-Arbeiten. Für mich wäre es so, die Konzeption ist aufgegangen, wenn Sie sich tatsächlich als 13-Jährige gefühlt hätten. War dem so?
Das war teilweise so. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte eine recht glückliche Kindheit und da konnte ich natürlich nicht so oft andocken an dieses ganze Gruselszenario. Das Interessante war, dass ich zumindest zwischendurch mal rausgeholt wurde in das Simulationszentrum und konnte die ganze Sache von oben betrachten. Und zwischendurch kommen auch wieder Simulationsleiter in diese Familien hinein und sagen, na, wie geht's euch denn damit? Wollt ihr es gewaltvoller? Was fehlt euch? Braucht ihr mehr Musik? Was triggert sozusagen euer 12-jähriges Ich? Ja, und die Ansage ist schon, man soll nicht spielen, sondern spüren. Das bleibt natürlich jedem Einzelnen überlassen, wie stark er da reingehen kann. Aber es funktioniert streckenweise natürlich schon. Man taucht auf jeden Fall ab in diese Welt und ist verblüfft, dass fünfeinhalb Stunden so schnell rumgehen, weil man anfängt, mit denen zu leben, mit denen zu sein, sich Sorgen macht um Walter, der Wutanfälle bekommt und auch traurig ist. Und Erwin, wo man auch nicht genau weiß, eben Erwin, der von Arthur Kössler gespielt, wo man auch nicht weiß, was ist mit dem passiert, wie ist der eigentlich dieses Dorf geraten. Dann kommt eine Art Hellseherin zwischendurch mal vorbei, die einen streng und lange anguckt. Also das sind immer wieder Situationen, die einen berühren. Absolut. Ob man da jetzt 12 Jahre alt ist oder in dem Alter, in dem man jetzt ist, das haben wir dahingestellt. Das muss jeder für sich entscheiden.
Katrin Ullmann, über und nach der Uraufführung von Das 13. Jahr des Siegner-Kollektivs. Alle vom Schauspielhaus Hamburg angesetzten Vorstellungen, das muss ich Ihnen leider sagen, sind ausverkauft.
Fünf Jahren blühende Landschaften.
Nein. 100 Jahre Radio.
DT64. Power von der East Side.
Hier ist der DT64 Silvester Service, kurz vor 0 Uhr noch 6 Minuten am Telefon. Haben wir uns gesagt, nehmen wir jetzt wirklich jemanden, der von dort anruft und kürzer Sende sein sollte. Fred aus Kriewitz bei Schwerin.
31. Dezember 1991. In Mecklenburg-Vorpommern beendet der NDR die Ausstrahlung von DT64 für den Jugendsender Der Anfang vom Ende.
Und darum rufe ich auf, am 2. am Donnerstag um 10 Uhr vom Rathaus in Schwerin und gleichzeitig einen kleinen Telefonterror gegen den Landtag. Das wollte ich nur mal gesagt haben und ich wünsche euch für 92 alles Gute, auch wenn wir euch nicht mehr hören. Ja?
Seit Mai hatten tausende HörerInnen für den Sender demonstriert. Straßen und eine Staatskanzlei besetzt, waren sogar in Hungerstreik getreten.
Also hier spricht Irina vom Freundeskreis DT64 in Erfurt. Wir versammeln uns das nächste Mal am 25.09. um 19.30 Uhr in der Esbachstraße 3a.
Genützt hat's nichts. Ab 1992 ist Schluss.
100 Jahre
Radio.
Und genau damit beginnt Klaus Bukatzki seinen Rückblick auf die Themen in den Zeitungsfeuilletons der vergangenen Woche.
Das Radio hat Geburtstag, tralalalala, gratulierte uns freundlicherweise die Tageszeitung Taz. Nächste Woche wird das Radio 100 Jahre alt, schrieb Steffen Grimberg. Nach den Nutzungszahlen bleibt es weiter unser liebstes Medienkind. Unter der Dusche, beim Frühstück, beim Autofahren. Egal wo und wie, Hauptsache uns wird zugehört. Ehrwürdige Verlage, stand in der Süddeutschen Zeitung, begeben sich in den sozialen Netzwerken auf Vorschulniveau, hieß es zu diversen Internetauftritten. Nehmen wir da nur das ehrwürdige Haus Suhrkamp. Am 18. September erinnerte man hier an Marcel Reich-Ranicki, der an diesem Tag vor 10 Jahren starb, schrieb Johanna Adorjan und zitierte dann den Suhrkamp-Spruch zu Marcel Reich-Ranicki. Er gehörte zu den bedeutendsten LiteraturkritikerInnen Deutschlands. Das KritikerInnen ist natürlich mit dem üblichen Doppelpunkt versehen, den vor 10 Jahren noch niemand verstanden hätte. War unser guter alter Literaturpapst etwa trans? Johanna Adorjan nimmt es mit Ironie. Auch wenn zutreffen mag, dass Reich-Ranicki aus heutiger Sicht auch zu den bedeutendsten LiteraturkritikerInnen des Landes gehört haben mag, so wird manch einer gehört haben, wie da jemand im Grabe rotierte. Wer heute etwas in seine Computertasten hämmert, denkt eben vielleicht vorher nicht mehr ganz so viel nach, wie das noch war, als in die Schreibmaschine gehackt wurde. Auf jeden Fall passt die Überschrift des Artikels in der Süddeutschen nicht nur auf Verlagshämmerer. Die komplette Vollverblödung. Damit sind wir dann nämlich beim, verglichen mit unserem guten alten Radio, noch recht jungen Fernsehen. Die üben da noch. Nach einer umstrittenen Aussage des Autoren Richard David Precht zum orthodoxen Judentum im ZDF-Podcast Lanz und Precht hat die Redaktion die entsprechende Passage entfernt, stand im Berliner Tagesspiegel. Tatsächlich hatte Richard David Precht in der ursprünglichen Version des Gesprächs fälschlicherweise behauptet, orthodoxe Juden dürfen gar nicht arbeiten. Ein paar Sachen wie Diamantenhandel und Finanzgeschäfte ausgenommen. Das sei grundsätzlich von der Religion her untersagt, lasen wir in der Süddeutschen. Markus Lanz widersprach ihm nicht, sondern antwortete noch bekräftigend: Richtig, gab Anna Ernst Aussagen wieder, die vor dem Hintergrund des Terrorangriffs auf Israel eben an die Überschrift zu dem anderen Artikel in der Süddeutschen erinnern. Die komplette Vollverblödung. Wir bilden die beiden Herren aber gerne weiter. Dass Juden historisch in der Finanzbranche arbeiten, erklärte uns die Neue Zürcher Zeitung so, weil es ihnen die christliche Mehrheit im Europa des Mittelalters aufgezwungen hat, nicht weil es religiös bestimmt oder selbst gewählt war. Christliche Europäer grenzten Juden aus und erlaubten ihnen nur Berufe zu wählen, die unter Christen verpönt waren, so Rehwert Hoffer. Es ist ein antisemitisches Stereotyp dabei herausgekommen. Je jüdischer, desto kreditei, meinte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Den Mut, sich von seinem Chefschwätzer zu distanzieren, findet der Sender nicht. Die Frage, wozu er zigtausende für ihn ausgibt, während überall gespart werden muss, kommt nicht auf, schrieb Jürgen Kaube. Dafür kündigte das ZDF an, die beiden würden das Gesagte in Kürze aufarbeiten, wie in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu lesen ist. Das versuchten sie dann auch in einer Art Sonderfolge am Mittwoch und machten alles noch viel schlimmer, meint Harald Staun. Lanz redet von Verkürzungen und beteuert, Precht sei kein Antisemit, wobei das auch nicht der Vorwurf war, sondern dass er antisemitische Äußerungen gemacht habe, schrieb Susanne Wabzadeh in der Süddeutschen. Das war dann doch vielleicht der allerdümmste und doch ehrlichste Satz dieses ganzen Entschuldigungstheaters, bilanziert die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dass für ihn und Precht die Shoah ein Herzensanliegen ist. Das glauben wir dann doch lieber anderen. Es ist körperliche Trauer, physischer Schmerz, Verzweiflung, die mich überkommen, beschrieb Deborah Antmann im Tagesspiegel ihre Gefühle, wenn sie an ihre Großtante und ihren Großonkel in Israel denkt. Ich kann nicht helfen, bin weit weg und doch so nah dran. Mal ist alles taub, mal fühle ich alle Gefühle, weine ich alle Tränen. Die Feuilletons haben sich in dieser Woche durch zahlreiche anrührende Beiträge von Menschen ausgezeichnet, für die der Terrorkrieg gegen Israel ein Krieg gegen sie selber ist. Ein Krieg, der auch bei uns zu spüren ist. Liebe Deutsche, schrieb Alexander Estes zu dem offenen Antisemitismus auf unseren Straßen. Ich möchte nicht darüber nachdenken, warum ich darüber nachdenke, ob ich einen Davidstern tragen oder auf keinen Fall tragen sollte, so der Schriftsteller in der Süddeutschen. Ich möchte nicht darüber nachdenken, warum ich so froh bin, jederzeit nach Israel auswandern zu können. Ich möchte nicht darüber nachdenken, wie lang es Israel noch geben wird. Der Tagesspiegel zitierte, was die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Donnerstag in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz sagte. Wenn auch auf deutschen Straßen der Mob tobe und die Intellektuellen anfangen, mit solchen antisemitischen Stereotypen zu arbeiten, dann sollten wir nicht nur schauen, was auf der Straße passiert, sondern auch in den Salons dieser Gesellschaft.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzki. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.